Wie gut, dass wir das wissen dürfen. Er lebt. Und er lebt als unser Erlöser. Es gibt in Jena einen Mann, der hat ein Wunder erlebt. Er hatte einen schweren Unfall und bei diesem Unfall wurde ihm sein Arm abgerissen. Aber in einer 11-stündigen Operation konnte dieser Arm wieder angenäht werden. Und heute kann er den Arm teilweise sogar wieder benutzen. Allerdings sind Folgeschäden geblieben. Das kann man sich vorstellen. Erst einmal eine riesenhafte, hässliche Narbe. Dann musste bei der Annäh-Aktion der Arm um 4 cm verkürzt werden. Und dann kann er nur die 3 großen Finger bewegen, aber nicht die 2 kleinen Finger. Er hat ein Taubheitsgefühl. Er nimmt nichts wahr mit dem Ringfinger und dem kleinen Finger. Auf der anderen Seite muss der jetzt zum Arzt gehen und er sagt, ich habe solche Schmerzen, ich weiß gar nicht wohin. Und zwar im Ringfinger und im kleinen Finger. Phantomschmerzen. Das sind Folgen einer sehr, sehr schweren Operation, einer Riesenverletzung. Verletzung. Viele sind offensichtlich. Bei diesem Mann ist seine Verletzung offensichtlich. Menschen sind gezeichnet. Es gibt allerdings auch unsichtbare Narben. Es gibt Verletzungen, die man einem Menschen nicht ansieht. Narben an der Seele. Und ich habe so gedacht, man kann es ein bisschen vergleichen, auch was die Folgen dieser Narben angeht. Verletzungen können sehr wehtun, Phantomschmerzen. Aber es kann auch gerade das Gegenteil durch diese Verletzung hervorgerufen sein, nämlich, dass man nicht mehr in der Lage ist, stellenweise etwas zu empfinden. Man kann nicht mehr empfinden, obwohl man empfinden sollte. Und Lähmung. Verletzungen können auch zu Lähmungen führen. Die Hand, die sich zur Tat der Liebe regen sollte, kann es nicht mehr. Die meisten Menschen, die Verletzungen haben, leiden unter Schmerzen und suchen Rat. Hoffentlich gibt es auch viele, die nicht nur unter den Schmerzen leiden, sondern auch unter Unempfindlichkeit und auch, dass sie gelähmt sind. Die gute Nachricht haben wir am Anfang gehört, Gottes Gnade kann heilen. Wir haben einen Psalm gehört, dem Psalm 147. Heilende Gnade ist das Thema der Predigt. Der Psalmist im Alten Testament vor 3000 Jahren hat eine Gnade erlebt, die heilt, die seelische Wunden heilt. Er bekennt, er, das heißt Gott, heilt alle, deren Herz zerrissen ist und verbindet ihre Wunden. Jetzt denken wir natürlich alle an zerbrochene Herzen und zerbrochene Herzen, da ist ja der Weg zum Liebeskummer nicht weit, aber da würden wir vollkommen in eine falsche Richtung uns leiten lassen. Das Herz ist der Sitz des Glaubens, der Sitz der Hoffnung, der Sitz der Liebe. Das Herz, das ist da, wo unsere Entscheidungen fallen, wo unsere Taten entstehen. Und so Herzen können zerrissen sein, können nicht mehr in der Lage sein, Hoffnung zu fassen. Aber Gott heilt sie. Wie macht Gott das? Wie heilt Gott zerrissene Herzen? Es gibt unendlich viele Zeugnisse dafür, wie Gott einfach so zerbrochene Herzen heilt. Ohne dass man das gedanklich nachvollziehen könnte. Man kann sich so Zeugnisse nur anhören und es wird einem ganz groß. Gott heilt direkt zerbrochene Herzen. Und wer unter uns über ein zerbrochenes Herz verfügt, den kann ich nur sagen, wend dich an Gott. Mach ein Gebet daraus. Aber manchmal heilt Gott auch indirekt, indem er unser Denken verändert, indem er unser Glauben verändert. Denn unser Denken und unser Glauben bestimmt unser Tun. Da gibt es eine Geschichte im Neuen Testament. Da gibt es Knechte, die bekommen von ihrem Herrn Geld anvertraut, eine ziemlich hohe Geldsumme. Und sie gehen ganz unterschiedlich mit dieser Geldsumme um, je nachdem, was sie von ihrem Herrn glauben. Einige glauben, naja, es wird schon gut gehen, der wird schon mich belohnen, wenn etwas Gutes bei rauskommt. Und sie legen das Geld gewinnbringend an. Und einer ist da, der denkt, oh, ich habe so einen harten Herrn. Das ist riskant, wenn ich das Geld jetzt investiere, dann kann ja viel bei schief gehen. Ich gehe auf Nummer sicher, ich vergrabe das Geld und wenn er wiederkommt, dann gebe ich ihm genau die Summe wieder. Das Ende vom Lied, die einen machen großen Gewinn und der andere gibt eben dieses eine wieder und sagt, ich weiß, du bist ein harter Herr. Und genau das ist auch dabei herausgekommen. Unser Glaube, unser Denken bestimmt unser Tun. Nur manches von dem, was wir glauben, ist falsch. Manche Gottesbilder, die wir haben, manche Vorstellungen von Gott, sind falsch. Verdreht, verzerrt. Manche Bilder, die wir von uns selber haben, sind auch falsch. Verzerrt. Und wenn wir solche falschen Bilder haben, dann führt es zu einem falschen Tun oder zu einem gar nichts Tun, zu Passivität, zu Lähmung. Dabei sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Falsches Denken über sich selber kann fatal sein. Wer sind wir? Wer bin ich? Wer seid ihr? Ist das eine dumme Frage? Bonhoeffer hat diese Frage beschäftigt, als er im Gefängnis gesessen hat. Und wenn es Bonhoeffer beschäftigt hat, habe ich mir so gedacht, dann kann es keine dumme Frage sein. Dann ist das eine intelligente Frage. Woher wissen wir denn, wer wir sind? Woher wissen wir das? Das ist nicht angeboren, dass wir wissen, wer wir sind. Wir machen uns Bilder, nicht nur montags in dem Malkreis, bei Farbspuren. Jeder ist so am Malen über sein Selbstbild, sein Selbstporträt. Wir erleben uns ja auch. Wir erleben uns, wir spüren, wir wissen, wie wir ticken und machen uns daraus ein Bild. Zum größeren Teil beziehen wir unser Wissen über uns selbst, aber auch von anderen, weil die spiegeln uns. Wenn ich mit euch rede oder ihr mit mir, wenn ihr mich erlebt, dann spiegel ich euch so ein bisschen. Ihr spiegelt mich und das fließt auch ein in dieses Bild, das ich dann von mir selber habe oder das ihr von euch habt. Die anderen, sie sagen uns, wer wir sind. Die anderen sagen es uns. Unsere Eltern sagen uns, wer wir sind. Was haben euch eure Eltern gesagt, wer ihr seid? Könnt ihr euch an so Situationen zurückerinnern? Eure Freunde sagen euch, wer ihr seid. Eure Lehrer sagen euch, wer ihr seid. Ihr kriegt schwarz auf weiß. Die Menschen um uns herum sind wie Spiegel auf zwei Beinen. Sie zeigen uns mehr oder weniger deutlich ein Bild von uns selber. Besonders Erwachsene sind ein Spiegel für Kinder. Das sollten sich Erwachsene immer wieder klar machen. Sie sind ein Spiegel für Kinder. Wie prägend ist das? Die Bilder nehmen wir auf wie eine Galerie. Und aufgrund dieser Galerie handeln wir. Zu dumm, dass Spiegel nicht immer gut sind. Ich war mal in einem Museum, da gab es so Spiegel. Da sah ich ganz anders aus als sonst, weil es verzerrt war. Da sah ich aus wie eine Sanduhr. Zum Glück war daneben noch ein anderer Spiegel, der war dann richtig, da ist dann mein Selbstbild korrigiert worden. Aber im echten Leben ist es doch auch so. Wir spiegeln uns doch nicht so, wie wir wirklich sind, oder? Was kriegen wir denn schon voneinander mit? Was wissen wir denn eigentlich voneinander? Nur aufgrund von dem, wie unsere Mimik gerade ist und was wir sagen, was wir preisgeben von uns. Manche leiden ihr Leben lang darunter, dass sie sich wie in einem Zerrspiegel wahrnehmen. Sie sind lebensuntüchtig, sie sind zutiefst verunsichert. Sie können sich nicht entfalten, weil sie festgelegt sind auf so ein Zerrbild. Verwundet, ein zerbrochenes Herz. Die Bibel macht klar, dass es aber gar nicht so wichtig ist, wie andere Menschen uns spiegeln. Eigentlich ist es nicht wichtig. Das ist eigentlich klar, denn was wissen andere eigentlich über uns? Am allerwichtigsten ist, wie Gott uns sieht. Denn was andere von uns denken und wie sie uns sehen, das wird einmal mit ihnen ins Grab hineingehen. Sie werden wieder auferstehen. Der Herr wird sie auferwecken. Aber die Bilder, die sie mal von euch gehabt haben, die bleiben im Grab. Die sind weg. Gar nicht so bedeutend. Am allerwichtigsten ist, wie Gott uns sieht, denn es klang ja schon in einem der Zeugnisse an, er ist der Schöpfer. Das bedeutet, keiner versteht uns so gut wie er. Keiner kennt die tiefen Schichten so gut wie er. Es ist nicht nur so, dass wir bestimmte Vorstellungen von Gott haben, Gottesbilder. Auch Gott hat ein Bild von uns. Welches Bild hat Gott von uns? Wie spiegelt er uns? Kurz gesagt, es ist ein Bild der Gnade. Denn er ist ein gnädiger Gott. Ein Bild, das kann mir kein Mensch so spiegeln. Das kann ich mir selber auch nicht spiegeln. Das kann mir nur Gott spiegeln. Ein Bild der Gnade. Er ist ein Gott der Gnade. Und dieses Bild der Gnade hat die Macht, Wunden zu heilen. Kann wieder gerade rücken, kann einrenken. Und dieses Bild stellt mich dar. Ein paar Aspekte klangen schon an in diesem Gottesdienst. Ich erinnere mich an das eine Lied, das wir miteinander gesungen haben. Das Bild macht deutlich, ich bin ein Befreiter. Oder an etwas anderes, mir ist vergeben worden. Das ist wahr in Bezug auf mein Leben. Das ist wahr in Bezug auf meine Person. Auf eure Person hoffentlich. Ich möchte 3 weitere Aspekte sagen dazu. Das erste, was dieses Bild beinhaltet, das Gott von mir hat, ist, ich bin angenommen. Weißt du das, dass du angenommen bist? Es ist das erste Bild der Galerie von mir bei Gott. Und es ist das Grundbild. Und das ist wichtig, dieses Bild, dass ich das nie vergesse. Gott nimmt mich wahr in einer tiefen Schicht, wie kein Mensch das kann und wie ich selber das auch nicht kann. Bei vielen dreht sich alles im Leben darum, von anderen angenommen zu sein. Sie wollen angenommen sein. Und was tun sie nicht alles? Sie machen die verrücktesten Sachen, nur um von irgendjemand wahrgenommen und angenommen zu sein. Manche denken, wenn ich alles richtig mache, dann bin ich angenommen und dann ist alles geklärt. Leider funktioniert es nicht. Man kann alles richtig machen und trotzdem wird man nicht angenommen. Jesus war wahrer Mensch. Keiner war so wahr Mensch wie er. Keiner so vollkommen Mensch wie er. Und doch ist er abgelehnt worden und nicht angenommen worden. Nochmal, es ist egal, was Menschen von uns halten. Sie werden alle Bilder, die sie von uns haben, ins Grab nehmen. Und da werden diese Bilder bleiben. Was Jesus von uns hält, das ist wichtig. Wenn wir seine Gnade annehmen, wenn wir ihn annehmen, dann nimmt er uns an. In einem Nebensatz stellt Paulus das im Brief an die Römer fest. Da ist das nicht die Hauptsache, aber es klingt so im Nebensatz an. Römer 15, Vers 7, ist es hier vorne zu sehen. Da fordert er seine Freunde in Rom auf, lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an. So wie Christus euch angenommen hat. Das dient zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Und auf diesem Mittelteil, da kommt es mir an. Wie in einem Nebensatz klingt das so an. Christus hat euch angenommen. Das ist wahr im Blick auf euer Leben. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er einen Menschen, den Jesus angenommen hat. Wenn die anderen dich sehen, dann sehen sie im Grunde genommen einen Menschen, den Christus angenommen hat. Ob sie das so wahrnehmen, weiß ich nicht, aber es ist wahr. Paulus fordert sie auf, seht einander auch wirklich so. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. So leistet ihr einen wichtigen Beitrag zum Lob Gottes. Wir sind zuerst einmal Angenommene. Und dann kommt eine Weile gar nichts. Und dann sind wir Männer oder auch Frauen. Wir sind Europäer, Autofahrer, Brillenträger, alles Mögliche. Aber zuerst sind wir Angenommene. Manche hatten als Kinder ungnädige Eltern, ungnädige Lehrer. Und die Eltern sind längst tot. Oder sie sind so alt, dass sie kaum eine Rolle spielen, kaum Einfluss haben. Und trotzdem reagieren diese Leute immer noch auf das, ja, sie denken, was würden wohl meine Eltern sagen zu dem, was ich jetzt mache oder zu dem, wer ich jetzt bin. Wer die Gnade der Eltern schon als Kind nicht bekommen konnte, der wird sie als Erwachsener auch nicht mehr bekommen. So viel ist klar. Das Problem ist bei den Eltern und nicht bei mir selber. Um im Leben glücklich zu sein, da müssen wir nicht unbedingt die Lieblinge unserer Eltern sein. Wenn Gott uns annimmt, dann lässt sich auch mit diesen ganz schweren Erfahrungen aus der Kindheit, dieses Spiegeln, du bist nicht gut genug, ich habe mir was anderes vorgestellt, du erfüllst meine Erwartungen nicht, dann lässt sich auch mit diesen ganz schweren Erfahrungen, Erfahrungen der Ungnade leben. Eine Erfahrung auch wieder des Psalmisten, Psalm 27, Vers 10, wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen, vielleicht hat er es so erlebt, wenn Vater und Mutter mich verstoßen, du Herr, nimmst mich auf. Gott sagt, ich nimm dich auf. Aber da bleibt er nicht stehen. Zweiter Punkt. Ich bin wertvoll. Wie bewerten wir Dinge? Es gibt viele Faktoren, die Werte bestimmen. Ich sage mal zwei. Ein Faktor ist die Bedeutung des Besitzers. Was hat der Besitzer für eine Bedeutung? Der Preis, den jemand bereit ist, für das Ding zu bezahlen, ist ein anderer Faktor. Aber zunächst mal zu dem ersten. Die Persönlichkeit, der etwas gehört, macht aus etwas ganz Gewöhnlichem etwas ganz Großes. Da war einmal ein Golf. Golf 4, glaube ich. Und der kostete, kann mich irren, aber so ungefähr 17.000 Euro, als er einem VW-Händler gehörte, der ihn dann verkaufte. 17.000 Euro. Aber derselbe Golf 4 kostete 190.000 Euro, nachdem sein Besitzer, ein gewisser Herr Ratzinger, Papst wurde. Die Bedeutung des Besitzers macht den Wert aus. Was sind wir wert? Einer meiner Kinder sagte mir, weißt du, dass du 30 Euro wert bist? Da war ich ziemlich geknickt. Klar, wenn man die Elemente, aus denen ich aufgebaut bin, so zusammensetzt, dann ist das nicht viel. Aber die Frage ist, was sind wir wert? Es kommt darauf an, wem wir gehören. Die meisten sagen, ich gehöre keinem. Die haben ein Problem, wenn sie keinem gehören, denn die haben es schwer, eine Basis für ihren Wert zu bestimmen. Wieso Wert? Dumme Frage. Ich habe keinen Wert, ich bin ich. Wem gehören wir, wenn wir Christen sind? Der Ausdruck Christen verrät es uns. 1. Korinther 3, Vers 23 schreibt Paulus an seine Korinther-Gemeinde, ihr aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Christus ist die wichtigste Persönlichkeit des Universums. Viel wichtiger als Obama oder Angela Merkel. Und er gehört ausschließlich nur einem Gott, dem Vater. Und wir gehören ihm. Wie wertvoll sind wir da? Wie wertvoll sind wir? Zweiter Faktor, was ist jemand bereit für etwas zu zahlen? Was ist ein freistehendes Familienhaus, sagen wir mal 40 Jahre alt, auf 600 Quadratmeter Grundstück wert? Hängt ganz davon ab, wo es steht, oder? Wenn es hier steht, ist es relativ viel wert. Wenn es irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern steht, ist es schon viel weniger wert. Je nachdem, wo die Leute sind, die bereit sind, dafür Geld zu geben. Wie viel ist für uns bezahlt worden? Viele erleben, dass ihre Arbeitskraft nicht mehr viel wert ist. Keiner ist bereit, viel dafür zu geben. Das nagt. Was gibt Gott für uns? Der Preis ist ein Christus. Ein Riesenpreis. 1. Petrus 1, Vers 18 bis 19 steht, ihr wisst, um welchen Preis ihr frei gekauft worden seid. Jetzt habe ich hier was ausgelassen, oben im Bibeltext geht es so weiter, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Und dann geht es weiter, nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden. Sie verlieren ihren Wert. Wir wissen aus der Offenbarung, dass im Jerusalem, im neuen Jerusalem, die Straßen mit Gold gepflastert werden. Also Gold ist gar nichts mehr wert. Sondern mit dem kostbaren Blut des reinen und fehlerlosen Opferlamms, dem Blut von Christus. Das ist der Wert. Das ist der Wert. Die größte Transaktion aller Zeiten, als Jesus für unsere Sünden bezahlt hat. Wir sind Angenommene, wir sind wertvoll, wegen Gottes Gnade. Dritter Punkt. Ich bin geliebt. Dieses Bild darf ich von mir selber haben. Ich bin ein von Christus angenommener Mensch. Ich bin ein wertvoller Mensch. Ich bin unglaublich wertvoll. Denn ich gehöre dem Herrn des Universums, der sein eigenes Leben für mich gegeben hat. Und ein drittes können wir hinzufügen. Ich bin ein geliebter Mensch. Ich bin sehr geliebt. Okay, vielleicht habe ich keine große Verehrerschar, ist auch nicht so wichtig. Aber Jesus begründet das Gebot der Liebe. Na, wieder zurück. Geht nicht, hab's verloren. Können wir nochmal auf drei gehen? Ja, okay. Also, Jesus begründet das Gebot der Liebe mit der Tatsache, dass alle seine Jünger geliebte Menschen sind. Johannes 15, Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Egal, ob wir beliebt sind oder unbeliebt in dieser Welt, Jesus liebt uns. Ganz gewiss. Jesus liebt mich so, wie der Vater ihn liebt, den Sohn. Das ist unglaublich. Das sollten wir in unser Herz reinschreiben, wenn wir es können, können wir nicht, aber wenn wir es könnten, sollten wir es da reinschreiben irgendwo. Seine Liebe ist ganz anders als die Liebe von Menschen, von irgendwelchen Verehrern und Fans. Seine Liebe ist nämlich beständig. Die ist total beständig. Und es schafft eine tiefe Geborgenheit. Wie viele sind sehr verunsichert. Sie haben zwar Freunde, erleben aber, wie sich diese Freunde von ihnen abwenden. Wie es immer so auf der Kippe ist und wie es sehr anstrengend ist, diese Verehrerschar so beieinander zu behalten. Seine Liebe ist beständig, felsenfest. Und zweitens, seine Liebe stellt keine Bedingung, außer bleibt in meiner Liebe. Bleiben heißt, diese Liebe bewusst wahrnehmen, in dieser Liebe leben, sich ihr aussetzen, so wie man sich dem Licht der Sonne aussetzt und dabei braun wird, sich an ihr freuen, an dieser Liebe. Sie gilt uns. Auch sie reflektieren. Die Liebe reflektieren. Das heißt, wo es möglich ist, sollen doch auch andere diese Liebe spüren, die von Christus herkommt. Wenn ich sie verlassen haben sollte, die Liebe? Schnell wieder zurück, zu ihr zurückkehren, dass sie immer noch da ist, dass sie nicht inzwischen verschwunden ist, wo ich weggegangen bin, darauf kann ich mich verlassen, die ist noch da. Wenn wir Gottes Liebe anzweifeln, dann kommen wir immer in ganz große Schwierigkeiten. Wo wir Gottes Liebe vergessen, da haben wir große Probleme. Gott sagt, in Christus bin ich angenommen, bin ich wertvoll, bin ich geliebt. Das ist das Bild, das wir von uns haben dürfen. Gott heilt unsere Wunden durch dieses Bild. Es ist dazu geeignet, dass man sich einfach wohlfühlt, natürlich. Aber darum geht es nicht in erster Linie. Jesus hat einmal auf einen Schlag 10 Männer, die Aussatz hatten, geheilt, 10 Samaritaner. Und er schickt sie zum Tempel, damit die Heilung amtlich festgestellt wird. Und sie tun, was er sagt. Aber nur einer kommt zurück, um sich bei Jesus zu bedanken und sich ihm anzuschließen. Die anderen haben einfach nur die Heilung gesehen. Nur, dass sie sich jetzt wohlfühlen dürfen. Und das war's, mehr nicht. Der Punkt ist, dass Jesus, wenn er uns heilt, etwas mit uns vorhat. Nicht nur, dass die Phantomschmerzen weg sind, auch dass wir unser Leben wieder gebrauchen können im Namen der Liebe. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr sollt, ihr werdet die Erde trotz geringer Zahl verändern. Dazu brauchen wir dieses Bild, das heilt. Weg mit den alten Zerrbildern. Sie führen uns in die Verunsicherung, weil sie wie alle Zerrbilder trügerisch sind und sich auch unglaublich schnell verändern. Sie führen uns ins Drehen um uns selber hinein. Mit ihnen können wir nicht Salz der Erde sein. Wir brauchen das neue Bild, um Salz der Erde sein zu können. Angenommen, wertvoll und für immer geliebt. Gott möchte es uns in seinem Sohn Jesus Christus geben. Und er wird es uns niemals wieder wegnehmen. Er bleibt, weil er treu ist. Amen.